Ich mag Trainer, die mich fordern, ehrlich gesagt, die mich challengen. Also ich will es nicht einfach, weil ich weiß, dass einfach nicht der richtige Weg ist, um erfolgreich zu sein. Ich glaube, der Trainer hat alles richtig gemacht, wenn du als Spieler auch irgendwo für den Trainer spielst und auch, dass dein Trainer einfach zufrieden ist mit dir. Also es heißt ja immer, okay, man spielt so ein bisschen für die Fans auch heutzutage oder, keine Ahnung, für seine Familie, Freunde. Aber ich habe oft auch für meine Trainer gespielt, weil meine Trainer halt klare Erwartungen von mir hatten. Und ich halt diese Erwartung erfüllen wollte. Und am Ende willst du als Spieler das Gefühl haben, okay, der Trainer hat eine Idee und ich setze sie um. Mein Job ist es, sie umzusetzen.
Trainerkompetenzen im Profifußball. Eine Podcast-Serie der DFB-Akademie.
Die Folge mit İlkay Gündoğan wurde am 16. April 2026 in Istanbul aufgenommen.
Merhaba, hallo und herzlich willkommen zum Podcast der DFB-Akademie, in dem wir über Erwartungen und Anforderungen an Cheftrainer sprechen. Anselm Küchle und ich sind heute in Istanbul und treffen auf İlkay Gündoğan. İlkay, Anselm und ich haben uns gewünscht, in der letzten Folge dieser Staffel mit einem Spieler zu sprechen. Wir haben jetzt mit verschiedenen Personen in ganz unterschiedlichen Rollen auf den Cheftrainer geguckt, nachdem wir in unserer ersten Staffel nur mit Cheftrainern gesprochen haben. Wir freuen uns heute, ja, von deinen Erfahrungen nochmal profitieren zu können. Und ich bin mir sicher, da sind ein paar spannende und wertvolle Impulse für die Hörerinnen und Hörer da draußen dabei. Also erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, dich mit uns triffst und ja über die Trainer-Spieler-Beziehung und das Zusammenspiel zwischen Trainer und Spieler zu sprechen. Anselm, Auswärtsfahrt für uns zum Finale der zweiten Staffel. Weißt du, dass İlkay hier in Istanbul auch ein großes Finale gespielt hat?
Dennis, es muss ja fast eine rhetorische Frage sein. Oder denkst du, ich bin so schlecht vorbereitet? Wahnsinn.
Ja. Ich wollte ein Zückerli hinwerfen.
Danke, dass du es mir so einfach machst. Natürlich weiß ich das und es ist wirklich schön, heute hier in Istanbul zu sein. İlkay, vielen Dank, dass du dir Zeit dafür nimmst. Ich habe immer die Erinnerung an 2005, wenn ich an Istanbul denke. İlkay, weißt du, was da war? Champions League Finale, ein ganz besonderes. Hast du es noch im Kopf?
War das Liverpool AC Milan?
Genau, ja. Das war das Spiel 3-0 zur Pause für Milan und Liverpool macht das Ding dann noch. Das habe ich immer da so im Kopf, wenn ich an Istanbul denke.
Guck, ich habe mich auf İlkay vorbereitet und habe 2023 genommen. Das war Man City gegen Inter, ne? Dein Titel. Und ja, Anselm, vielleicht erst nochmal zu dir. Wie fühlt sich's für dich an? Letzte Staffelfolge, insgesamt Folge 33 und dann hier am Bosporus mit İlkay als Gast.
Ja, ich glaube, es ist eine schöne Reise bis hierhin. Wir haben ja mit vielen sehr spannenden Persönlichkeiten gesprochen über die Themen, die den Trainer bewegen und rund um den Trainer. Und gerade deshalb ist es für uns wirklich ja auch eine Ehre, heute hier zu sein und mit İlkay zu sprechen. Ich meine, İlkay Gündoğan ist ein Spieler, der ja so viele prägende Momente mitgemacht hat, ja, sowohl in Deutschland als auch im englischen Fußball, aber auch in Spanien. Und deswegen ist es heute unfassbar spannend, genau darüber zu sprechen. Wie denkst denn du auch über Trainer, wie denkst du auch über die Tätigkeit des Trainers aus der Spielerperspektive, weil du hast da so viel erlebt, du hast mit so vielen spannenden Spielern auch zusammen gespielt. Und mich würde mal zu Beginn gleich mal interessieren, wenn du jetzt so an Trainer denkst und an das, was du erlebt hast, was war vielleicht so einer der prägendsten Momente, den du in deiner wirklich ja, tollen Karriere erlebt hast?
Erstmal vielen Dank, dass ihr da seid. Ich freue mich auch, mit euch hier zu sitzen und mit euch ein bisschen zu quatschen. Schon allein deswegen, ehrlich gesagt, weil, und das kann ich vielleicht vorneweg auch nehmen, weil ich sehr, sehr viele tolle, erfahrene Trainer in meiner Karriere hatte bisher und von sehr, sehr vielen sehr viel lernen durfte, viele Titel gewinnen durfte mit meinen Trainern gemeinsam. Und einfach sehr, sehr schöne Momente auch erleben durfte. Und das automatisch führt natürlich bei mir auch so ein bisschen zum Gedanken, und das habe ich öfters auch schon außerhalb erwähnt gehabt, dass das für mich eventuell auch eine Zukunft sein könnte, diesen Weg einzuschlagen. Und dementsprechend freue ich mich natürlich auch heute mit euch noch tiefer in die Materie reinzugehen und ein bisschen darüber zu sprechen. Wenn man bei mir, glaube ich, auch von außerhalb so ein bisschen jetzt drauf schaut und das Stichwort Trainer fällt, dann kommen immer zwei ganz große Namen aus dem Business hervor. Das sind einmal Jürgen Klopp und einmal Pep Guardiola. Mit Jürgen durfte ich 4 Jahre bei Dortmund arbeiten, mit Pep sogar doppelt so lang, 8 Jahre bei Man City. Dementsprechend sind das natürlich die zwei Trainer, die meine Profikarriere am meisten geprägt haben und denen ich vielleicht auch während meiner Profikarriere am meisten zu verdanken habe. Und obwohl beide auch schon einige Unterschiede haben, und das war, glaube ich, die Frage, die ich meine Karriere am meisten beantworten musste, was sind eigentlich die Unterschiede zwischen Jürgen Klopp und Pep Guardiola? Durfte ich mit beiden Titel gewinnen, durfte ich bei beiden eine unterschiedliche Art und Weise vom Fußball kennenlernen und auch spielen und auch zelebrieren. Und es hat wirklich extrem viel Spaß gemacht. Und das hat mir auch so ein bisschen gezeigt, dass es nicht nur immer diesen einen bestimmten Weg gibt, Erfolg zu haben, auch als Trainer, sondern jeder so ein bisschen seine eigene Reise hat. Am Ende habe ich das Gefühl, ist das Wichtigste immer authentisch zu sein. Weil am Ende müssen dir die Spieler das alles abnehmen, was du denen versuchst zu erzählen. Und da gibt es wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Momente, die ich mitgemacht habe. Ich kann mich zum Beispiel an eine Sache mit Pep erinnern, wo er voller Elan einmal in eine Mannschaftssitzung, eine Videositzung kam, hatte eine neue Idee, hat, glaube ich, eine halbe, dreiviertel Stunde geredet, was er will und was wir im Training danach machen sollen, direkt unmittelbar danach. Hat dann nach, glaube ich, 45 Minuten auf den Bildschirm geschaut und hat dann gesagt, vergesst, was ich gerade gesagt habe, es macht keinen Sinn, das ist Quatsch. Und dann sind wir einfach rausgegangen und haben Action gespielt, Kreis gespielt und sind wieder reingegangen und hat sich nächsten Tag was Neues überlegt. Also es gibt viele Geschichten, es gibt viele Anekdoten, es gibt viele Trainer, mit denen ich extrem viel Spaß hatte und jeder seine eigene Art und Weise gegenüber der Mannschaft durchsetzen wollte. Mit natürlich manchmal mehr Erfolg, manchmal weniger. Aber ich glaube, das ist nun mal der Weg. Und wie gesagt, es gibt unterschiedliche Wege zum Erfolg. Und die durfte ich alle, Gott sei Dank, in meiner Karriere kennenlernen.
Was ein Teaser, ne? Für die Folge. Jetzt wissen wir schon, welche Frage wir nicht stellen. Auf meinem Zettel steht sie übrigens auch nicht.
Sehr gut.
Ich trotzdem, ja, wir freuen uns total, ein bisschen tiefer einzutauchen in diese Trainerthematik. Und du hast es gerade schon auch angeteasert. Authentizität ist für dich wichtig bei Trainern. Das ist mal so die erste Frage, die wir unseren Gästen dann auch stellen. Was zeichnet denn für dich einen guten Trainer aus? Ist es für dich das, authentisch zu sein? Kommen dir da noch mehr Dinge in den Kopf? Was ist für dich wichtig, jetzt mal abseits des Ergebnisses, wie du es selber schon gesagt hast?
Ich glaube, am Ende ist es wichtig, wie im Leben generell, finde ich, und vielleicht auch aus Spielerseite, dass man auch als Trainer erkennt, okay, was sind meine Stärken, wo liegen vielleicht meine Schwächen und sich wirklich dann halt auch seinen Stärken bewusst ist und versucht, diese gegenüber der Mannschaft durchzusetzen. Also zum Beispiel hört man natürlich oft auch, Pep ist halt so ein Taktik-Genie, ne? Also er hat halt immer unterschiedliche Ideen, es geht um kleine Details und da wirst du quasi als Spieler vielleicht auch ein bisschen verwöhnt von der Taktik her und von der detaillierten Arbeit auch von ihm. Und ich persönlich habe es immer extrem genossen, dann halt auch in Videositzungen zu sehen, wie er versucht, Dinge zu erklären und die dann quasi dann auch auf den Platz projiziert und unmittelbar danach dann halt auch in der Trainingseinheit und wie das dann auch auf dem Platz im Spiel auch klappt. Das waren so Sachen für mich, die waren einfach fantastisch zu sehen. Es gibt aber auch ganz, ganz viele Trainer, die kommen vielleicht auch über ihre Art und Weise zu reden, über die Motivation, über den Zusammenhalt. Und da, wie vorher eigentlich auch erwähnt, dieses Authentische halt wirklich dann auch nicht zu überpacen vielleicht auch irgendwo und versuchen, Dinge zu machen, von denen du nicht 100%ig selbst überzeugt bist, sondern wo du halt einfach auch weißt, dass du das am besten auch der Mannschaft nahe bringen kannst. Das ist für mich etwas, das extrem wichtig ist. Und ich mag Trainer, die mich fordern, ehrlich gesagt, die mich challengen. Also ich will es nicht einfach, weil ich weiß, dass einfach nicht der richtige Weg ist, um erfolgreich zu sein. Oder weil es langfristig auch keinen Erfolg bringen wird. Kurzfristig kann es natürlich immer sein, dass wenn man in seiner Komfortzone ist, dass man glücklich ist und happy ist und Friede, Freude, Eierkuchen so ein bisschen. Aber ich habe das Gefühl, langfristig muss es dann auch mal auch unangenehm sein, unangenehm werden. Man muss auch ehrlich miteinander sein, sich in die Augen schauen können, weißt du, und ehrlich auch Dinge ansprechen. Und da ist es normal, dass man mal als Spieler auch in schwierige Phasen kommt, vielleicht wo man auch mal nicht so oft spielt. Also ich hatte das, ich glaube, bei jedem Trainer, den ich hatte, dass ich Phasen hatte, wirklich Wochen auch hatte, wo ich teilweise auf der Bank oder sogar auch auf der Tribüne saß und wirklich auch irgendwo an mir gezweifelt habe. Aber harte Arbeit wird dann am Ende auch immer belohnt. Und da auch mal aus einer Komfortzone rauszukommen, versuchen, Dinge besser zu verstehen, sie umzusetzen, die dann auch mal fehlschlagen, wieder aufzustehen. Also das sind so Sachen, ich mag das. Ich mag das, wenn der Trainer dann auch wirklich so fordernd ist und mich auch einfach challengen kann.
Ja, diese Niederschläge und dieses Wiederaufstehen, das zeichnet ja auch leider irgendwo auch deine Karriere ein Stück weit mit aus. Da werden wir heute ja auch nochmal drüber sprechen. Was mich gerade nochmal gecatcht hat, ist, wie du jetzt über Pep Guardiola gesprochen hast und wie sehr dich auch diese taktische Finesse angesprochen hat. Inwiefern glaubst du, dass jetzt es auch Spieler gab, auch in der Zeit, für die das einfach too much war und die vielleicht einen anderen Trainertypen auch gebraucht hätten? Oder glaubst du, am Ende konnte er beispielsweise, und vielleicht ist das ja auch eine brutale Fähigkeit dann auch, dann jeden auf seine gewisse Art und Weise auch dann erreichen?
Ich glaube schon, dass es unterschiedliche Spielertypen einfach gibt. Ich meine, ich bin der Typ, der sich vielleicht dann auch über gewisse Dinge mehr Gedanken macht, nicht einfach so drauf hinlos kicken will, sondern auch gerne auf meine Mitspieler schaue, wie verhalten sie sich auf dem Platz, wie bewegen sie sich, was kann ich tun, um meine Mitspieler auf dem Platz drumherum besser zu machen. Das ist so ein bisschen meine Art und Weise von Fußball und vielleicht auch gar nicht so selbst immer hervorzustechen oder keine Ahnung, die besten Aktionen auf dem Platz zu haben. Das, also aus meiner Erfahrung genieße ich es viel mehr, wenn man als Mannschaft wirklich sehr, sehr flüssigen Fußball spielt, wenn jeder involviert ist und der Ball läuft und das Spiel schnell ist. Das sind so Sachen, die mir am meisten Spaß machen eigentlich, wenn wirklich jeder mit im Boot ist. Und dann gibt's natürlich auch unterschiedliche Spielertypen, die die tun nur sich über Tore und Assists vielleicht dann auch, was ja also aus meiner Sicht leider im modernen Fußball dann auch viel zu häufig vorkommt, dass dann halt diese ganzen Statistiken rausgeholt werden, ne? Und da gibt's halt immer von außen sehr, sehr viele möchte gerne Experten, die das dann analysieren und die Spiele vielleicht dann auch gar nicht wirklich mehr richtig schauen. Was ich ein bisschen traurig finde, ehrlich gesagt, von der Entwicklung her. Aber die Spieler verstehen ja auch irgendwann, okay, es zieht anscheinend nicht mehr so sehr. Es ist nicht mehr so cool, so gehypt, echt guten Mannschaftssport zu spielen. Sondern ich muss irgendwie gucken, dass mein Name aufs Scoresheet kommt. Und das ist halt gar nicht meine Art und Weise vom Fußball. Und da auch so diese richtige Balance innerhalb meiner Mannschaft zu finden, finde ich persönlich auch nicht immer so leicht. Und da, finde ich, hat der Trainer immer die Zügel in der Hand und muss da dann natürlich auch schauen, wer tut das Beste für die Mannschaft, wer opfert sich vielleicht auch in einigen Situationen, weil Fußball am Ende halt ein Mannschaftssport ist. Und ich opfer mich sehr gerne persönlich für meine Mitspieler, damit sie Tore schießen können oder Assists machen können oder damit wir einfach Fußballspiele gewinnen. Weil ich weiß, aus meiner Erfahrung, aus meiner persönlichen Erfahrung, dass ich die größten Erfolge auch nur so feiern konnte.
Weil die Mannschaft funktioniert hat, weil es nicht nur die individuelle Qualität ist dann, die es vielleicht ausmacht, ist das eine Entwicklung, die du auch durchgemacht hast? Also wir wollen auch ein bisschen über die Zukunft sprechen natürlich, aber auf deine Vita draufschauen. Also sagst du, früher war das früher anders? Ist das vor allem im Profibereich jetzt das Thema gerade oder wie schätzt du das ein?
Ja, natürlich war das früher anders. Wenn man jünger ist, dann erkennt man die Dinge natürlich auch nicht mehr so klar. Für mich war halt, also deswegen war auch der Sprung von Kloppo-Fußball und dann kam ja noch ein Jahr Tuchel bei Dortmund hinüber zu Pep-Fußball, war halt natürlich schon für mich dann auch so ein bisschen eine sehr, sehr lehrreiche Zeit, weil bei Kloppo war halt natürlich schon sehr viel auch, er hatte seinen Co-Trainer Buvac, der sehr viel im taktischen Bereich gemacht hat. Und Kloppo war halt schon sehr, sehr viel Gegenpressing, aggressiv sein, schnell umschalten, auf Konter, junge Mannschaft, sehr laufintensiv. Also das waren natürlich diese Komponenten. Und dann so ein bisschen den Switch zu machen über Tuchel, den ich übrigens auch als sehr, sehr guten Trainer empfinde, wo ich ein Jahr bei Dortmund auch eine sehr, sehr schöne Zeit mit ihm hatte. Bei Tuchel dann halt auch, der das so ein bisschen mehr auch taktisch gemacht hat selber, zu Guardiola dann, bei dem halt einfach dann auch dieses taktische Genie halt einfach anders zum Ausdruck kam. Das war natürlich schon auch irgendwo für mich auch augenöffnend, was den taktischen Bereich anging und was mein eigenes Spiel nochmal anging und dieses aufmerksame auch nicht nur meine eigene Rolle zu wissen, sondern auch die Rollen meiner Mitspieler zu wissen auf dem Platz. Also und da vielleicht, wenn einer mal seine Rolle nicht 100%ig erfüllen kann, weil er gerade in einer anderen Situation steckt, dass ich dann quasi dann halt da auch aushilfe. Also das sind so Sachen, die ich halt in einer Fußballmannschaft für jetzt extrem wichtig empfinde. Das hat man alles sich erarbeitet in diesen 8 Jahren, die man natürlich dann auch zusammen verbracht hat.
Das ist eine Entwicklung, ne? die du als Spieler gehst, wo du auch jetzt zunächst als junger Spieler, als Talent sicherlich einen Platz suchst für dich, für deine Mannschaft. Dein Spiel entwickelt sich natürlich auch selber weiter. Alles im Kontext der Mannschaft und dann vielleicht zur richtigen Zeit die richtigen Trainer zu haben. Also bevor du zum BVB gekommen bist, können wir auch nochmal über Enning und Nürnberg sprechen, wo du auch ja immer mal wieder sagst, das war eine besondere, eine wichtige Zeit für dich, genau richtig für die Entwicklung. Wie war da euer Verhältnis? Wie hat er dich als Trainer so gefördert? Du sagst ja auch, für dich persönlich ist es extrem wichtig, diese Trainer-Spieler-Bindung, die hast du immer gebraucht, egal wo du warst, ne?
Ja, natürlich. Am Ende als Spieler, ich glaube, der Trainer hat alles richtig gemacht, wenn du als Spieler auch irgendwo für den Trainer spielst und auch, dass dein Trainer einfach zufrieden ist mit dir. Also es heißt ja immer, okay, man spielt so ein bisschen für die Fans auch heutzutage oder, keine Ahnung, für seine Familie, Freunde. Aber ich habe oft auch für meine Trainer gespielt, weil meine Trainer halt klare Erwartungen von mir hatten und ich halt diese Erwartungen erfüllen wollte. Und an der Stelle ist der Trainer natürlich auch irgendwo mein Boss. Also er sagt mir, was zu tun ist und ich muss das natürlich bestmöglichst dann auch umsetzen, um dann nächste Woche wieder zu spielen und auf dem Platz zu stehen. Und am Ende definieren wir Fußball uns natürlich auch über Spielzeit, ne? Beziehungsweise der Erfolg definiert sich auch so ein bisschen über Spielzeit, abgesehen von den Titeln, die dann vielleicht dann natürlich irgendwann auf einem gewissen Level dazukommen. Und zu Michael Enning hatte ich natürlich auch eine sehr, sehr enge Verbindung. In wirklich kürzester Zeit auch diese enge Verbindung aufgebaut, weil er war, glaube ich, gar nicht so lange, ich glaube ein halbes Jahr nur bei uns in der U19 beim VfL Bochum und ist dann ganz schnell Co-Trainer in Nürnberg von Thomas von Heesen geworden. Ja. Und der ist dann, glaube ich, als Cheftrainer zurückgetreten, auch nach ein paar Monaten. Und dann war auf einmal Michael Enning Cheftrainer beim 1. FC Nürnberg. Und ich glaube nicht, dass ich einer der ersten war, der angerufen hat, aber ich glaube, einer von wenigen auf jeden Fall, der dann irgendwann angerufen hat und gesagt, okay, kannst du dir vorstellen, hierher zu wechseln? Und für mich natürlich als U19-Spieler damals noch in Bochum, da dann halt den Anruf direkt zu bekommen und quasi als Profi dorthin zu wechseln, war natürlich eine sehr, sehr große Wertschätzung, aber auch eine sehr große Chance für mich auch. Und die wollte ich ergreifen, weil ich auch in den 6 Monaten mit Michael wirklich eine tolle Zeit hatte, das sehr genossen habe in der U19 damals im VfL. Und weil ich auch diese Möglichkeit einfach ergreifen wollte, dort dann Profi zu werden. Und das hat dann ein paar Monate gedauert, weil der VfL sich so ein bisschen quergestellt hat und ich halt noch diesen Jugendvertrag hatte, bis zur nach U19-Zeit quasi. Aber ich habe dann irgendwann relativ klar gesagt, dass ich den Schritt nach Nürnberg gerne gehen wollen würde, weil ich noch mein Abi nebenbei zu Ende machen wollte und das in Bochum einfach zu kompliziert geworden wäre, beziehungsweise das vielleicht auch vom damaligen Cheftrainer nicht ganz gern gesehen war, dass ich noch mein Abi zu Ende mache. Und Micha hat halt alles möglich gemacht in Nürnberg, gemeinsam mit dem Club und da der Bertolt-Brecht-Schule vor Ort. Und das war auch einer der Hauptgründe, ehrlich gesagt, warum ich dann am Ende nach Nürnberg gegangen bin und dort Profi geworden bin und nicht beim VfL Bochum.
2011 bist du dann ja zu Borussia Dortmund. Ja, eine extrem prägende Zeit dann auch in deiner Karriere. Natürlich auch wegen dem Trainer, aber auch wegen den Mitspielern, die du dort kennengelernt hast und die Erfolge, die ihr gefeiert habt. Dein Anfang dort war ja erst sehr gut und ist dann aber recht schwierig gewesen. Und das erinnert mich immer wieder auch an junge Spieler. Mein Gefühl ist, die heute eigentlich nicht mehr abwarten können, die immer recht schnell dann auch den nächsten Schritt machen wollen. Was hat damals der Trainer, Jürgen Klopp, dafür gemacht, dass du, ich sag mal, bei dir bleiben konntest, beziehungsweise an den weiteren Weg auch glauben konntest? Oder warst du vielleicht auch schon damals in einer Phase, wo du unzufrieden dann warst und das auch gezeigt hast?
Ich glaube, das, was Jürgen am besten gemacht hat zu der damaligen Zeit, war einfach, dass er sich nicht verändert hat, dass er mich nicht anders behandelt hat, sondern genauso wie vom ersten Tag an, wo ich quasi als Stammspieler dorthin gewechselt bin und auch die ersten 3-4 Monate, glaube ich, auch alles eigentlich gespielt habe, hat er mich genauso weiterhin behandelt, als ich dann mal zweimal, glaube ich, auf der Tribüne saß und außen vor war. Und das hatte alles am Ende auch seine Gründe, die er mir klar dann auch kommuniziert hat und die ich auch verstanden habe. Und ich habe selbst auch ehrlicherweise ein bisschen gemerkt, dass ich zwar spiele, aber auch so ein bisschen mit Hemmungen noch, weil du kommst natürlich dann vom ersten FC Nürnberg eigentlich jedes Jahr so ein Abstiegskandidat auch. In meinem letzten Jahr hatten wir eine ziemlich gute Saison, sind dann, glaube ich, Sechster oder Siebter geworden am Ende. Aber ich kam dann auch nochmal aus einer Verletzung, hatte so einen Mittelfußanriss im Knochen. Und dann der Wechsel zu Dortmund natürlich, die dann gerade deutscher Meister geworden sind. Das war natürlich alles ein bisschen viel auch für mich, ein bisschen groß auch, zu groß vielleicht dann auch in den ersten Monaten. Aber als ich dann weniger gespielt habe und dann auf der Tribüne auch war, hat das mir vielleicht auch so ein bisschen die Augen geöffnet, dass ich noch mehr machen muss, dass ich noch härter an mir arbeiten muss, dass ich vielleicht auch mal mich noch mehr hinterfragen muss über die Dinge, die ich dann im ersten Halbjahr gemacht habe, beziehungsweise nicht gut gemacht habe auch. Und dann gab es, glaube ich, ein Spiel, das war, ich meine, Hannover, 96 zu Hause. Im Januar oder Februar war das, glaube ich. Also da hatte ich wirklich dann auch November, Dezember war ich auf der Tribüne zweimal und im Dezember, Januar kaum gespielt. Und dann hat sich, glaube ich, Manny Bender, glaube ich, hat sich verletzt. Und ich musste quasi nach 4 oder 5 Minuten rein. Unvorbereitet, einfach so nochmal ins kalte Wasser geschmissen, konnte mich nicht richtig warm machen, hatte vielleicht auch nicht viel Zeit, mir Gedanken zu machen, was auch am Ende gut war. Und habe dann dort echt gut gespielt. Und dann habe ich gemerkt, okay, das ist der Standard, den ich an mich selbst fordern muss. Und den natürlich auch der Club und der Trainer von mir erwartet. Und von da an ging es schon relativ steil bergauf. Und dann habe ich, glaube ich, auch fast kein Spiel mehr verfehlt.
Ich finde, das hört sich super selbstreflektiert an. Und ich finde spannend, auch so aus dieser Learning-Perspektive, ist das jetzt diese Klarheit gewesen, die Jürgen Klopp an den Tag gelegt hat, die der Schlüssel vielleicht auch noch war, um dich zu bekommen? Oder war es was anders? Und vielleicht daran anknüpfend, was würdest du daraus ziehen, auch vielleicht für eine Trainertätigkeit von dir, wie du in der Phase auch mit jungen Spielern umgehen solltest?
Er hat einfach eine gewisse Sensibilität für die Situation. Also ich weiß, als ich zum ersten Mal nicht im Kader war, und ich muss ehrlich sagen, es kam so ein bisschen auch unerwartet für mich. Also ich habe dann nicht viel gespielt gehabt zu der Zeit, aber jetzt nicht im Kader sein, weil du hattest damals ja auch 7, 8, 9 Spieler, glaube ich, im Kader trotzdem. Und wir hatten jetzt auch keinen extrem breiten Kader. Aber da dann sich für jemand anderen zu entscheiden und mir quasi... Ich würde nicht mal sagen, dass es ein Denkzettel war. Ich glaube halt einfach, dass er gemerkt hat, dass ich gerade vielleicht auch ein bisschen zu sehr mit mir selbst beschäftigt bin und nicht ganz da bin und auch vielleicht so ein bisschen an mir selbst zweifle. Am Ende war es auch eine sportliche Entscheidung. Also hat er sich dann für jemand anderen entschieden, hat mich aber beim Abschlusstraining, wo er das dann halt eigentlich auch immer verkündet, habe ich dann kurz vor der Verkündung auch in den Arm genommen und hat gesagt, guck mal, ich habe mich diesmal für jemand anderen in Kader entschieden. Du schaust morgen von draußen zu, aber gib weiter Gas, glaub an dich und trainier gut, mach die Dinge, die du machen musst, weil die Saison ist lang. Und der heutige Bayern-Trainer Vincent Kompany hat mal was Interessantes zu mir gesagt. Also ich habe ja mit ihm zusammengespielt mehrere Jahre und er hat mir, ich weiß nicht, das war, glaube ich, meine zweite oder dritte Saison bei City. Und da hatte ich auch bei Pep nicht viel gespielt. Ich kam dann von einem Kreuzbandriss irgendwann und dann gab es David Silva, Kevin De Bruyne, Fernandinho im Mittelfeld. Also es lief alles gut, hatte nicht viel gespielt. Und wir waren im Wellnessbereich bei uns am Trainingsstände, saßen gemeinsam im heißen Becken und haben uns einfach ein bisschen über Fußball unterhalten. Und Vincent ist natürlich ein extrem feiner Kerl und auch klug. Und weiß auch immer, was er will und war zu dem Zeitpunkt auch schon unser Kapitän und extrem erfahren und war selbst auch sehr viel verletzt, leider. Hat sehr viel verletzt verpasst. Und da hat er zu mir damals gesagt, guck mal, Ilkay, ich weiß, wir haben jetzt September, Oktober und du spielst nicht viel, aber gib weiter Gas, glaub mir, aus meiner Erfahrung, und ich spiele hier in England schon einige Jahre, wenn du jetzt unglücklich bist und den Kopf hängen lässt, dann wird sich im Februar, März, April wird sich nicht viel ändern. Du musst einfach weiter arbeiten an dir. Und am wichtigsten ist, dass wenn es dann Richtung Februar, März, April geht, dass du dann spielst. Und wenn die heiße Phase in der Saison wirklich losgeht. Weil dann ist man eigentlich am glücklichsten, wenn man gegen Ende der Ligasaison spielt. Und hier hast du so viele Spiele, du wirst immer deine Spiele bekommen. Und mach einfach dein Ding, du bist gut genug. Glaub mir, wenn dann Februar, März, April kommt und du spielst, dann wirst du mir danken. Und eigentlich kam es auch genau so. Also ich hatte dann wirklich September, Oktober nicht viel gespielt gehabt am Anfang der Saison. Und dann hat sich damals Fernandinho verletzt gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt. Da hatten wir in Brighton unsere letztes Spiel, haben lagen sogar 1-0 zurück und haben dann noch das Spiel gedreht. Und einen Punkt vor Liverpool haben wir damals die Meisterschaft gewonnen. Ja. Das waren, glaube ich, 99 Punkte für uns, 98 für Liverpool, irgendwie sowas.
Ja.
Und da habe ich sogar die letzten 14 oder 15 Ligaspiele gewonnen, die ich alle gemacht habe, aber auch auf der 6 gemacht habe. Also für mich erstmal eine sehr, sehr fremde Position auch zu dem Zeitpunkt. Aber ich habe mich dann irgendwann währenddessen an seine Worte erinnert. Und ich war so glücklich. Also das war echt, echt unfassbar. Und am Ende ist Fußball natürlich immer etwas Langfristiges. Also man will natürlich auch kurzfristig seine Resultate haben und seine Glücksmomente haben. Aber wenn man nicht in der Lage ist, das langfristig diese Arbeit zu investieren, dann glaube ich einfach, dass man auch nicht über einen längeren Zeitraum glücklich wird, sondern halt wirklich nur dieses Kurzfristige immer sucht. Und am Ende macht das auch nicht wirklich glücklich und stellt einen nicht richtig zufrieden, meiner Meinung nach. Und dementsprechend habe ich diese schwierigen Momente auch immer wertgeschätzt und habe auch Vincents Worte damals extrem wertgeschätzt.
Anselm, du grinst schon, man hört diese Dankbarkeit auch aus, finde ich, bei dir, Ilkay, für die Karriere, die du gemacht hast, für die Steps, die du gegangen hast. Es ist, dürfen wir, glaube ich, sagen, sind ja auch ein paar Jahre gewesen, ne? Keine Frage. Du hast diese Zeiten, wo du nicht gespielt hast, du hast leider auch ein paar Verletzungen mitgemacht, hast dich da aber rausgekämpft und du hast gerade erzählt, dass ein Spieler dich eigentlich mitgenommen hat mit Vincent damals, der jetzt Trainer geworden ist, vielleicht schon ein Zeichen gewesen damals, dass man sich solche Gedanken macht. Wie haben die Trainer dich begleitet in Zeiten, Anselm hat das gerade auch schon angeteasert, als du verletzt warst, und glaubst du, ein Trainer schafft das wirklich mit jedem Spieler im Kader?
Ein guter Trainer sollte sich zumindest bemühen, das zu schaffen. Ich glaube halt auch, wir Spieler, wir müssen ja auch so ein bisschen uns selbst anschauen. Wir sind vielleicht auch nicht alle immer für alles empfänglich. Und ich glaube, es ist auch irgendwo normal, dass manche Trainer mit manchen Spielern auch besser klarkommen, eine engere Verbindung haben und mit manchen nicht. Und manchen brauchst du sie ja nicht mal. Also manche wollen es vielleicht auch gar nicht. Die wollen einfach nur spielen. Wenn sie spielen, ist alles okay. Die wollen nie reden. Wenn sie nicht spielen, ist alles scheiße, wenn ich das mal so sagen darf. Wollen aber auch nicht reden. Also es ist, glaube ich, halt auch vom Mensch zu Mensch einfach unterschiedlich. Ich habe auch in schwierigen Zeiten immer eine Unterstützung gespürt vom Trainer. Immer. Es hat bei mir auch sogar ein bisschen angefangen, beziehungsweise das war mir auch relativ klar eigentlich mit meinem Wechsel von BVB damals zu Man City. Weil ich hatte mir dann auch die Kniescheibe ausgerenkt im April, glaube ich, bei Dortmund. Musste operiert werden. Habe dadurch auch 2016 die EM verpasst. Und das Interesse von Man City, das gab es ja vorher schon. Also wir waren eigentlich relativ klar mit Man City, dass wir im Sommer diesen Transfer machen. Und dann nach dieser Verletzung war natürlich bei mir erstmal ein sehr, sehr großes Fragezeichen, ob die das dann noch wirklich so durchziehen oder ob sie einen Rückzieher machen. Und dann kam halt direkt auch von Pep eigentlich, nein, wir machen das auf jeden Fall. Das hat mir natürlich dann auch gewisse Unterstützung dann auch aufgezeigt und gewisses Vertrauen auch gezeigt. Und so hat sich das eigentlich auch mit allen Trainern durchgezogen. Ich hatte ehrlich gesagt, so auf persönlicher Ebene hatte ich mit allen Trainern immer ein exzellentes Verhältnis. Ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, dass ich ein relativ leichter Kerl bin. Also ich bin jetzt keiner, der dann wenn er vielleicht mal mit einer Entscheidung vom Trainer nicht übereinstimmt, der dann sofort Stress macht, eigentlich nicht. Manchmal wünschte ich könnte es vielleicht. Ein bisschen auch für Reibung. Ich glaube, das ist auch gar nicht mal so schlecht. Aber ich versuche dann schon auch sehr empathisch zu sein und immer mich dann auch in andere Leute hineinzuversetzen. Und am Ende haben wir natürlich alle Emotionen und wir haben alle unsere Schwierigkeiten und auch unsere Fehler. Niemand ist perfekt und deswegen erwarte ich auch gar nicht, dass jemand immer auch im Zusammenhang mit mir oder im Verhalten mit mir auch perfekt ist. deswegen bin ich da schon sehr entspannt, was das angeht, ehrlich gesagt. Und ich glaube, das haben meine Trainer in meiner Karriere auch immer gemerkt, dass sie wirklich dann halt auch mit mir immer ehrlich sein konnten, mir immer in die Augen schauen konnten und dann auch wirklich normal sprechen konnten.
Ja, den Eindruck machst du auch auf mich. Absolut sehr ehrlich, sehr reflektiert, wie Anselm das gerade auch gesagt hat. Lass uns einmal zusammen nochmal auf den Ankerpunkt dieser Staffel gucken, bitte. Das ist das Mutmodell aus der Trainerausbildung, das Anforderungen und Erwartungen an Trainer aus ganz unterschiedlichen Positionen ja thematisiert. Ilkay, klar, ist als Spieler im Bereich M, also im Bereich der Mannschaft, verortet. Wir haben in dieser Staffel bereits mit Christoph Kramer und Melanie Leupolz als Spieler mit der Spielerbrille auf den Trainer geguckt und uns aus der Perspektive dem Trainer gewidmet. Und Anselm, nachdem wir jetzt mit Co-Trainern, Sportdirektoren, mit sportlichen Leitern, Spezialtrainern, mit Medienvertretern und Sportpsychologen ja das Bild des Trainers gezeichnet haben, ist ja am Ende, und deshalb sagte ich das zu Beginn, so diese Beziehung Trainer und Spieler, vielleicht auch die Ängste. Wie guckst du da drauf?
Ja, es ist sicher die engste, weil du ja tagtäglich zusammenarbeitest und gleichzeitig ist es vermutlich auch die wichtigste, weil, und das ist ja so spannend in diesem Spannungsfeld des Trainers, ist ja eigentlich so ein asymmetrisches Verhältnis ja, zwischen Trainer und Spieler. Du weißt, du brauchst dich, ja, der Trainer weiß, er braucht aber nicht nur 11, ja, er braucht am Ende 20, 24, ja, er braucht den ganzen Kader, er wird dem einen oder anderen auch mal wehtun müssen und gleichzeitig wird er aber auf, so wie bei Ilkay ja auch, auf diesen Spieler ja auch weiter bauen wollen. Und ich denke, manchen Trainern gelingt es besser, ein Team mitzunehmen auf diesem Weg, ohne Spieler zu verlieren, und anderen gelingt es schlechter. Nicht immer aufgrund von eigenen Taten, sondern manchmal wirken ja auch andere Dinge von außen auf so ein Team ein, die dann ihren Einfluss haben. Und das macht ja auch diese, finde ich, diesen Job, dieses Profil Trainer einfach so interessant, weil es so komplex ist, weil du so viel bedenken musst, auch irgendwo strategisch sein musst, irgendwo natürlich deine emotionalen Fähigkeiten besitzen musst, neben dem fachlichen Know-how. Und ja, und da hast du jetzt viele Dinge ja auch schon gesagt, die du gesehen hast, die du auch erlebt hast. Wenn du jetzt ein Trainer wärst, wärst du dann eher dieser Trainer, der so aus dieser fachlichen Perspektive eine Mannschaft inspirieren möchte? Oder und? Ja, das und muss erlaubt sein. Ja, einer, der dann auch zwischenmenschlich einfach eine extrem enge Verbindung mit den Spielern erreichen möchte.
Ich hätte schon meine Prinzipien, das auf jeden Fall. Ich hätte, glaube ich, schon auch eine klare Spielidee, wie ich möchte, dass meine Mannschaft spielt. Am Ende weiß ich nicht, ob ich es schaffen würde, jeden auch einigermaßen fair zu behandeln, weil leider ist halt nicht immer alles fair. Das habe ich selbst auch miterlebt. Beziehungsweise das, was man empfindet, fühlt sich nicht immer fair an im Leben oder auch in der Karriere. Aber ich glaube, es ist halt auch irgendwo wichtig, was für eine Art von Spielern du auch hast im Kader. Die einen verstehen es besser, die einen verstehen es schlechter. Was du natürlich machen musst, wenn du einen Kader von 20, 25 Spielern hast, du musst auch mal, glaube ich, auch Dinge, die im Training passieren, musst du auch mal belohnen. Also zum Beispiel sehe ich ganz oft oder habe ich ganz oft in meiner Karriere auch gesehen, dass wirklich viele Spieler auch extrem gut trainiert haben, aber irgendwie das Gefühl hatten, ey, egal was ich mache, ich kriege nie eine Chance. Und die verlierst du irgendwann langfristig. Also wirklich, das ist traurig, das ist schade. Und deswegen musst du, glaube ich, auch irgendwo auch deinen Kader ausnutzen. Gerade bei dem modernen Fußball, du hast so viele Spiele, du hast so viele Möglichkeiten, auch die Spieler spielen zu lassen. Und dann kommt die ganze Intensität, es kommt Verletzungen, es kommt alles Mögliche. Ich glaube schon, dass du deinen Kader auch wirklich ausnutzen musst in den Spielen. Natürlich hast du dann für die wichtigsten Spiele in der Saison, hast du dann vielleicht deine bevorzugten 11, 12, 13 Spieler, die du dann am ehesten auf dem Platz sehen möchtest. Aber du musst jedem das Gefühl geben, okay, jeder ist mit dem Boot, jeder wird für seine Leistung auch im Training, für sein Verhalten auch gegenüber den anderen, wird belohnt, beziehungsweise auch bestraft, wenn es dann mal nicht so ist.
Jetzt warst du immer ein Führungsspieler und du siehst es so, wie du es gerade beschrieben hast. Finde ich total interessant. Und es gibt ja sicher auch extravagantere Spieler, die du auch schon in deinen Teams hattest, die vielleicht auch in jedem Spiel irgendwo die vermeintlich Besten auf dem Platz sehen wollen. Wie glaubst du, kann man das dann kommunizieren gegenüber diesen Spielern? Ich habe das auch schon erlebt, dass dann eben Rotation eher nicht so positiv gesehen wird.
Also ich habe nicht mehr die Erfahrung gemacht, dass ein Spieler jedes Spiel spielt und dann immer auch glücklich ist. Also ich kenne die Erfahrung, dass auch ein Spieler auch mal für eine Pause ganz gut da ist. Vor allem halt, wenn es viele Spiele gibt. Natürlich musst du gucken, dass deine Führungsspieler, deine wichtigsten Spieler, deine Spieler vielleicht auch, die den Unterschied machen können, dann auch mal eine andere Relevanz haben und anders vielleicht auch behandelt werden als andere. Ich meine, jede Mannschaft hat auch irgendwo seine Stars, ne? Also bei Bayern zum Beispiel, wie willst du halt, dass ein Harry Kane halt so auf dem Milch und Platz steht, weil du dadurch halt die größten Chancen hast, dann auch zu gewinnen. Aber das ist für mich eigentlich ein ganz gutes Beispiel, auch Bayern München. Das ist das, was die Mannschaft auch, glaube ich, zusammenschweißt. Dass jeder das Gefühl hat, okay, ich bin wichtig, ich werde gebraucht, früher oder später. Und dadurch kommt auch Erfolg. Und das war bei uns in der Triple-Saison zum Beispiel mit City auch. Also wir hatten bei Man City eigentlich immer Minimum 20 Spieler. Also wir konnten eine ganze Elf auswechseln und hatten trotzdem einfach immer eine tolle Mannschaft auf dem Platz. Aber wir hatten auch viele Spiele und wir hatten viel Rotation. Und wenn es dann Richtung Finale geht, natürlich dann auch Finale der Saison und die wichtigen Spiele, ja, dann muss ein Spieler vielleicht auch mal akzeptieren können, dass dann halt das Finale halt die Spieler spielen, von dem Trainer dann halt überzeugt ist, dass es die Besten sind in dem Moment und dann vielleicht auch mal keine Experimente machen. Aber das ist schon, glaube ich, auch ein sehr komplexes Thema, weil 24 kannst du vielleicht überzeugen und den einen verlierst du und dann kann der auch innerhalb der Mannschaft natürlich dann auch mal Stunk machen. Also das geht auch mal manchmal so schnell, dass das natürlich dann halt auch ein extrem schwieriges Thema werden kann.
Dennis, und da sind wir ja eigentlich dann fast schon auch bei einem anderen Thema, Führungsspieler, weil jetzt reden wir darüber, wie groß solche Kader sind heutzutage und gleichzeitig wissen wir, dass eigentlich eine Person, der Cheftrainer, so viele Menschen ja gar nicht führen kann. Das geht eigentlich gar nicht. Klar, wir haben mittlerweile einen großen Staff mit sehr gut ausgebildeten Co-Trainern und weiteren. Welche Rolle würdest du da dem Führungsspieler geben dann in diesem Konstrukt?
Im Gesamtkonstrukt, ja. Kader und Staff?
Ja.
Ich glaube, du brauchst die Kommunikation in größerer Gruppe, so wie Ilke es gesagt hat, ob das jetzt der Kapitän ist oder der Mannschaftsrat, dann mit dem Trainerteam. Du kannst es auch. Du hast diese persönliche Beziehung, Trainer, Spieler, aber wenn du als Mannschaft funktionieren willst, glaube ich, dann musst du die ganze Gruppe auch mitnehmen können. Und da sehe ich auch nicht nur den Cheftrainer, wie du es gerade gesagt hast. Wir haben zum Beispiel Ilke mit Hermann Gerland und mit Arno Michels auch Folgen aufgenommen. Fand ich super spannend, die Rolle des Co-Trainers mal zu beugen und auch mal drauf zu gucken, okay, wie seid ihr damit umgegangen? Was waren eure Stärken? Auch sehr selbstreflektiert zu schauen, okay, was können die einbringen jetzt im Trainerteam? Weil du alle Kompetenzen irgendwie abdecken musst als Trainerteam. Wie du auch alles in deiner Mannschaft haben willst, so wie du gerade gesagt hast, Ilka, du brauchst ja Alternativen, du musst reagieren können. Nicht jeder kann jede Minute auf dem Platz stehen. Und ich glaube, das ist total wichtig, diesen großen Staff dann zu managen, diese große Gruppe irgendwie auch bei Laune zu halten. Denn natürlich ist es extrem heterogen. Aber vielleicht lass uns da mal kurz bleiben. So Co-Trainer, welche Rolle nehmen die für dich ein?
Co-Trainer ist schon so ein bisschen auch Bindeglied zwischen Mannschaft und Trainer, finde ich. Also man kann, selbst ich als Führungsspieler heute, meide es auch so ein bisschen, halt für alles auch immer zum Trainer direkt zu gehen. Ich habe schon sehr offene Gespräche auch hatte sehr offene Gespräche mit meinen Trainern immer. Aber im Co-Trainer kannst du es halt manchmal dann auch in dem Moment einfach entspannt machen und der kann dann halt auch zum Trainer gehen und dann gewisse Sachen ansprechen. Also das ist schon so, ja, eine verlängerte Arm vom Trainer, würde ich sagen. Wichtig ist, glaube ich, auch für die Mannschaft, dass Trainer und Co-Trainer auch den Eindruck machen, dass sie ein eingespieltes Team sind. Andererseits könnte es auch schwierig werden. Aber es ist schon eine sehr, sehr wichtige Rolle, glaube ich, die Rolle des Co-Trainers, weil du musst schon auch eine gewisse Sensibilität haben für deine Spieler, weil du wirst wahrscheinlich auch mit ein paar unzufriedenen Spielern dann auch Gespräche führen müssen oder deren Unzufriedenheit wird rausgelassen in Trainingseinheiten oder in gewissen Aktionen. Also das habe ich schon häufig gesehen. Dementsprechend ist es, glaube ich, wichtig, dass man da auch sehr, sehr viel Empathie hat und finde eigentlich auch die Rolle, ehrlich gesagt, von den Führungsspielern ein bisschen ähnlich. Also ich war selbst einer oder bin heute noch selbst einer zum Beispiel, aber auch meine Zeit bei Man City, wo ich Kapitän war. Also das ist jetzt überhaupt kein Eigenlob oder sonst irgendwas, ehrlich gesagt. Aber ich finde, die Saison, das ist die einzige Saison, wo ich Kapitän war, das Triple zu gewinnen, ich finde das kein Zufall, wenn ich ganz ehrlich bin, weil am Ende habe ich dort auch so ein bisschen die Führung, die Power bekommen mit der Kapitänsbinde innerhalb des Teams. Und ich glaube schon, dass meine Mitspieler mich sehr respektiert haben und auch der Staff um die Mannschaft mich sehr respektiert haben. Und ich glaube, wenn du so einen Kapitän hast, der von allen respektiert wird, wo du das Gefühl hast, der ist empathisch, der versteht mich, der spricht auch ab und zu mit mir, beziehungsweise der ist einfach auch ehrlich, wie er gewisse Sachen anspricht. Und da muss man gar nicht immer oft gewisse Sachen sagen. Habe ich jetzt auch nicht, ehrlich gesagt. Aber ich glaube schon, dass du Kapitäne brauchst, wo die Spieler auch das Gefühl haben, das ist der Richtige, so, weil er hat einfach auch ein gutes Herz und hat auch Verstand, ist intelligent und ist in der Lage auch, sich in meine Situation hineinzuversetzen, egal ob sie gut ist oder schlecht ist. Und ich merke das. Also ich finde, das ist halt oft auch, hat das oft so mit Karma zu tun. Und wenn ich jetzt ein Kapitän bin und an mich selbst denke, ich glaube nicht, dass du erfolgreich wirst. Also ganz ehrlich, ich glaube nicht. Wenn du dich an der ersten Stelle setzt oder beziehungsweise wenn du dich so dran aufgeilst, diese Binde zu tragen und nach außen eine Show zu machen, die Mannschaft kriegt das auch irgendwann mit. Und dann verlierst du auch deine Mitspieler irgendwann, ehrlich gesagt. Und dann gibt's auch mal ein Chaos. Das habe ich auch erlebt. Dementsprechend ein Kapitän sollte jemand sein, dem die Binde eigentlich nicht viel bedeutet, sondern der sich wirklich um seine Mitspieler, um die Mannschaft, um Staff kümmert und das Beste für alle will.
Verlängerter Arm, ne? Verantwortungsbewusst irgendwie auch Verantwortung für die Gruppe dann zu übernehmen und dieses, das, was wir gerade hatten, einfach ein Puzzleteil zu sein, um die Gruppe dann auch mitzuziehen, ne?
Ja, ich denke, die Rolle des Kapitäns wird ja sehr unterschiedlich interpretiert. Deswegen kannst du schon auf meine Frage einstellen, Ilkay. Mich interessiert jetzt in dieser Triple-Saison, wie du da wirklich konkret als Kapitän gewirkt hast, jetzt auf diverse andere Spieler, die ja durchaus auch schon was erreicht haben. Und gleichzeitig bringe ich es in Verbindung auch mit Macht. Es gibt ja unterschiedliche, ich sage jetzt mal, Machtmodelle, also wie Menschen Macht führen, durch Macht führen oder Macht ausführen. Und bei dir hat man eben den Eindruck, dass du das eher durch Identifikation machst, ja, durch Leistung, durch Einstellung, durch Werte. Und es gibt sicherlich andere, die das eher durch Lautstärke, durch Dominanz tun. Und ich finde ja immer interessant, wenn es dann um Führungsspieler, um diese Führungsspieler-Diskussion geht. Was ist denn ein Führungsspieler konkret in der Definition? Ja, was ist denn ein Leader wirklich? Es ist ja nicht eben immer der laut in der Kabine ist oder so. Wie warst du konkret dieser Leader in dieser Triple-Saison? Was hast du da gemacht?
Ich glaube einfach, dass ich immer auch ehrlich mit uns selbst war. Also natürlich in der Mannschaft, du redest natürlich auch über Sachen, über analysierst Spiele innerhalb von Spielen, also mit den Spielern gemeinsam im Mannschaftsbus oder am Trainingsende. Und manchmal hast du ja das Gefühl, wir haben doch eigentlich richtig gut gespielt, wir haben verloren und so. Also und da immer ehrlich mit sich selbst zu sein und ehrlich mit seinen Mitspielern zu sein, ist nicht so leicht. Ist nicht so leicht, weil du willst dann manchmal auch nicht den Leuten auf die Füße treten, beziehungsweise in unserem Business geht es natürlich auch oft um Show und da einfach auch ja auch mal realitätsnah zu sein oder auch zu bleiben, ist, glaube ich, schon ist extrem wichtig, weil nach außen kann man sich immer darstellen, wie man möchte. Aber nach innen, die Spieler, Staff, Trainer sind alle zu intelligent auch, um zu erkennen, dass du gerade etwas schauspielst, etwas vorspielst oder ob du wirklich so bist und authentisch bist. Und das ist halt ähnlich wie mit dem Trainer. Du musst halt authentisch sein. Du musst halt schon erkennen auch, dass du deine eigenen Fehler hast, dass man als Mannschaft seine eigenen Fehler hat. Aber dass am Ende jeder wichtig ist und jeder auch fair behandelt werden soll, dass das Ziel ist. Und als Kapitän musst du das natürlich auch irgendwo vorleben. Also für mich hat sich nichts geändert durch meine Kapitänsrolle. Also im Gegenteil, ich finde, das war auch so ein bisschen der Verdienst, weil damals haben wir bei City auch sowohl Spieler als auch Staff den Kapitän gewählt. Und das war für mich dann halt einfach ein Zeichen, okay, es wird extrem respektiert, wie ich mich gebe, wie ich bin. meine Arbeitseinstellung, aber auch mein Charakter. Und das war einfach eine Belohnung halt auch zu dem Zeitpunkt, dann halt auch mir die Binde zu geben. Aber für mich sollte sich definitiv nichts ändern, weil am Ende des Tages bin ich so zu dem Punkt gekommen, wo ich war. Und ich wollte weiterhin erfolgreich sein. Und dementsprechend haben das, glaube ich, auch meine Mitspieler erkannt und gesehen. Und ja, haben das einfach respektiert am Ende.
Sind es dann aber auch so Kleinigkeiten wie im Champions-League-Finale gegen Bayern, dass du dann den Ball halt nimmst und den Elfmeter schießt, kurz vor Schluss?
Das war Intuition, ehrlich gesagt. Das war Instinkt mehr. Also in dem Moment hatte ich das Gefühl, okay, ich habe um mich herum geschaut und so ein bisschen gemerkt, okay, keiner geht jetzt wirklich super direkt zum Ball. Und dann dachte ich mir, okay, komm, warum nicht? Also ich habe das Gefühl gehabt, dass ich gut gespielt habe in dem Moment, dass ich voller Selbstvertrauen auch war und war mir relativ sicher, dass ich das Ding reinhaue, auch wenn man natürlich nervös ist, aber das zu akzeptieren, man ist nervös, man nutzt diese Nervosität und ich meine, das habe ich meinem Mitspieler auch ab und zu gesagt, in der Kabine, ey, Jungs, ich bin auch nervös, also ist nicht so, ich bin kein Roboter, also ich werde auch nervös, ich werde heute sogar noch bei Trainingseinheiten nervös, wenn ich Rondo spiele, wenn ich 5 gegen 2, weil ich keinen Fehler machen will, weil ich nicht in die Mitte gehen will. Und ich brauche diese Nervosität irgendwo auch und ich nutze das auch für mich, weil es mich einfach anspornt, dann auch immer auf allerhöchsten Level auch zu trainieren, heute noch. Und da vielleicht auch mal einfach mal ehrlich zu sein gegenüber seinem Mitspieler, ey, ich bin auch nervös, so, also macht euch nichts vor, weißt du? Das ist, glaube ich, schon was wichtig ist und was auch gut ankommt. Und in dem Moment, in dem Champions League-Finale damals, 2013, habe ich mich einfach gut gefühlt, habe mir das Ding genommen und war drin, aber leider das Spiel trotzdem verloren. Aber natürlich sonst ein schöner Moment für mich.
Als du Rondo gesagt hast, habe ich dran gedacht, wie ich mit Ilkay Gündogan und Shinji Kagawa mal gegen Dennis Schunke Rondo spiele.
Ich bin in der Mitte.
Ja, ich glaube, da wirst du nicht mehr rauskommen.
Naja, ich wüsste, wer mein Pressing-Opfer ist.
Gesagt. Du meinst nicht mich?
In der Konstellation. Shinji. Anselm, genug des Lobes. Ne? Wobei ich gerade auch dachte, dieses nervös zu sein oder dieses Zusammenspiel, dieses ehrlich zu sein. Also das haben wir ja auch immer zusammen, ne? Und wir helfen uns dann auch gegenseitig, um hier durch das Projekt zu gehen. Und es ist einfach ein Zusammenspiel.
Das ist vergleichbar, definitiv.
Egal, du hast noch neben deiner Tätigkeit als Spieler vor ein paar Jahren den Players Pathway beim DFB bestritten. Hast du dich da fortbilden lassen? Hast eine Trainerlizenz gemacht, die B-Plus-Lizenz damals? Ja. So ein bisschen Perspektivwechsel auch gemacht. Und kannst du uns mal mitnehmen? Du hast schon angesprochen, du könntest dir vielleicht tatsächlich vorstellen, diesen Trainerjob mal einzunehmen. Wie war das damals für dich? Was hast du mitgenommen? Was hat vielleicht auch so ein bisschen deinen Horizont erweitert? Hoffentlich hat irgendwas deinen Horizont erweitert. Liebe Grüße an die Ausbilder. Ja. Aber was sind denn so die Prinzipien, die du vorhin schon mal kurz angesprochen hast? Wie ist Ilkay Gündogan als Trainer?
Ich glaube, so wie ich auch als Spieler eigentlich auch behandelt werden will, also am Ende des Tages glaube ich schon, dass es so ein bisschen darauf hinausläuft. Fordernd, aber auch verständnisvoll und empathisch. Und das habe ich am meisten gemerkt eigentlich, als ich dann, ich habe das ja gemacht während meiner Zeit bei Man City noch, und habe dann bei der U15 drei oder vier Einheiten mitgemacht. Eine Einheit sogar komplett selbst geleitet auch damals. Und da hat man schon gemerkt, okay, der Trainerjob ist jetzt kein so leichter, wie man sich das vielleicht vorstellt. Also aus Spielerperspektive denkst du dann natürlich ab und zu, okay, komm, kann ja nicht so schwer sein. Aber es gibt natürlich schon ganz, ganz viele Sachen, die das Ganze verkomplizieren. Und am meisten ist es auch irgendwo die Menschenführung und damals auch mit den U15-Spielern. Mit Jugendspielern ist es vielleicht jetzt nochmal ein bisschen anders, weil du natürlich dann auch die anders ansprichst. Und das vielleicht auch irgendwo auch noch Erziehung ist, nicht mehr so wie bei den Profis dann wirklich dann halt komplett nur Fußball, sondern geht es auch vielleicht auch ein bisschen andere Themen. Aber es war schon inhaltlich für mich sehr informativ. Ich habe auch in dem Kurs tolle Leute gehabt, die jetzt auch teilweise Trainer sind in professionellen Ligen und hat definitiv Lust auf mehr gemacht und habe jetzt noch die A-Lizenz und Pro-Lizenz irgendwann vor mir, die ich machen muss. Aber es hatte schon schmackhaft für mich gemacht, ehrlich gesagt, da nach der aktiven Karriere noch mehr hineinzuräuchen und noch mehr zu lernen und vielleicht auch diesen Weg dann irgendwann zu gehen.
Du hast den im Kontext Trainer oder auch Fußballspiel ja auch gesagt, dass du schon für dich erlebt hast, dass du gerne den Ball haben möchtest. Ja, so dieses Hinterherlaufen ist jetzt nicht unbedingt was für dich, das du liebst, kann ich irgendwo verstehen. Und gleichzeitig finde ich das interessant, weil Trainer ja irgendwann anfangen. Ja, und vielleicht fangen Trainer ja nicht bei Mannschaften an, wo sie Ballbesitz, Fußball zelebrieren können. Ja. Inwiefern hast du da schon mal drüber nachgedacht, dass du dann vielleicht auch mal pragmatisch sein musst und einen anderen Fußball spielen musst?
Schon ein bisschen, ehrlich gesagt. Auch gar nicht so lange her, ehrlich gesagt. Aber klar, es kommt immer ein bisschen drauf an. Wo fängst du an? Was hast du für Spieler? Am Ende wird dir auch irgendwo was vorgegeben. Du kannst nicht immer alles selbst bestimmen. Selbst wenn du mehrere Jahre in einem Club bist, kannst du ja nicht immer selbst bestimmen, sondern manchmal musst du mit dem Spielermaterial arbeiten, was du hast und da auch anpassungsfähig zu sein. Das bin ich als Spieler eigentlich auch schon, glaube ich, ganz gut. Also meine Anpassungsfähigkeit auf gewisse Situationen oder auch Positionen für mich selbst auf dem Platz. Damit hatte ich nie Probleme, ehrlich gesagt. Aber ich bin selbst gespannt, weil es ist natürlich auch ein sehr, sehr großes Fragezeichen nach wie vor. Falls ich irgendwann anfange, okay, was hast du eigentlich für eine Mannschaft vor Ort, wo du quasi auch die ersten Schritte dann gehst und dann musst du natürlich gucken, dass du erstmal aus dieser Mannschaft das Beste rausholst, wie auch immer.
Also wenn ich das Zitat von Pep Guardiola gesehen oder sehe, dann mache ich mir da keine Sorgen. Er hatte wirklich gesagt, du siehst das große Bild und die Feinheiten und er ist überzeugt, dass du später mal ein großer Trainer wirst. Wenn Ilkay redete, hörten alle zu, auch ich als Manager. Das ist ja schon auch ein ziemliches Kompliment, ja, muss man sagen. Hast du das auch immer so empfunden persönlich?
Ja, ich habe schon also die Anerkennung und den Respekt sowohl von Pep als auch meinen Mitspielern als auch vom Club, den habe ich schon oft gespürt, also das definitiv. Und nochmal, also für mich ist das eigentlich auch die größte Auszeichnung irgendwo als Spieler, als Charakter, dann auch diese Anerkennung zu bekommen und nicht unbedingt nur weil ich halt so erfolgreich war und Titel gewonnen habe. Und dementsprechend würde ich das natürlich dann halt irgendwann in meinem Trainersein dann auch genauso weitermachen wollen.
Ich überlege gerade, ob das eine Bürde ist, wenn man schon von vornherein solche Zitate dann bekommt oder solche Einschätzungen, dann gehst du ja schon auf High Level irgendwo rein. Druck. Mal gucken.
Ist es Druck? Daran wirst du gemessen nachher, auch wenn es andere über dich. Ja, vielleicht, wahrscheinlich. Aber ich meine, ich bin, glaube ich, auch nicht so ganz auf den Kopf gefallen und ich weiß, glaube ich, was ich könnte und was nicht. Also, wenn ich dann wirklich irgendwann anfange. Das sind natürlich lobende Worte. Aber im Leben muss man sich immer beweisen. Und das war bei mir im Fußball jetzt genauso, in meiner aktiven Karriere. Bei jedem Club, bei jedem Trainer, bei jeder neu zusammengestellten Mannschaft muss man sich als Spieler auch immer beweisen und dann auch durchsetzen irgendwo. Und das ist beim Trainerwesen genauso, denke ich. Und dementsprechend wäre das etwas, worauf ich mich freuen würde. Also auch wahrscheinlich mehrmals scheitern würde. Aber wenn man dann irgendwann vielleicht dann auch das Richtige hat, dass man dann auch sehr erfolgreich sein kann.
Ilkay, bei all den Erfahrungen, die du gemacht hast, hast du auch einige Trainingseinheiten auf dem Buckel und standest da häufig auf dem Platz. Wie hast du das erlebt mit der Zeit bei den Trainern, die du hattest? Wir sprechen oft darüber, welche Aufgaben übernimmt der Cheftrainer, welche Trainingsteile übernimmt er, ist er vielleicht eher Manager? Cheftrainer wollen ja Dinge auch reinbringen, sagst du, Impulse, bestimmte Dinge müssen dann auch vom Cheftrainer kommen, sagst du, ist vollkommen okay, wenn auch die Co-Trainer mal bestimmte Teile dann auch leiten. Wie war das bei dir und wie gehst du das vielleicht dann auch an?
Es war relativ oft gleich, ehrlich gesagt, bei den Trainern, die ich hatte. Wenn man sich jetzt mal so eine Trainingseinheit anschaut, ich meine, man macht sich ein bisschen warm, dann gibt es so kleine Übungen, die man erst macht, oft so Passspielübungen oder so kleine Rondos. Und dann geht's halt, baut man sich quasi so die Trainingseinheit immer mehr auf, wo es dann halt am Ende auch Richtung taktische 11 gegen 11 auch geht. Und Pep ist vielleicht auch immer so ein gutes Beispiel für mich, auch weil ich halt wirklich mehrere Jahre mit ihm gearbeitet habe und es auch immer genossen habe, auch mit unter ihm auf dem Trainingsplatz zu stehen, der dann halt schon auch gerade den ersten Teil, auch dieses Rondo, diese Passübungen, teilweise Positionsspiele, auch seinen Assistenten, sowohl Co-Trainern als auch dem Fitnesstrainer auch übergibt. Aber wenn er merkt, es läuft nicht ganz rund oder die Spieler nehmen es nicht ganz ernst, dann finde ich schon auch als aus Spielersicht ist es immer extrem wichtig, dass der Trainer dann auch mal eine Ansage macht. Weil die Autorität von einem Co-Trainer oder Fitnesstrainer ist halt nicht dieselbe wie vom Cheftrainer. Also das muss man schon ganz klar sagen. Und es ist auch anders, wenn der Cheftrainer wirklich dann am Seitenrand steht und sich die Übung dann auch ganz genau anschaut, dann gehst du da auch nicht mit ganz dieser Lockerheit rein, die du dann halt vielleicht hast, sondern da ist eine gewisse Ernsthaftigkeit dabei. Und für mich muss die auch, selbst in einem Rondo, in einer einfachen Passübung, muss auch immer eine gewisse Ernsthaftigkeit dabei sein, weil du gehst dahin, um besser zu werden und nicht um irgendwie Zeit zu vergeuden. Und dementsprechend war es für mich aus Spielersicht schon wichtig, dass der Trainer zumindest halt auch immer ein Auge drauf hat. Gerade wenn es halt so dieser Anfang ist von der Trainingseinheit. Aber klar, je mehr es ins Taktische ging, dann halt Angriff gegen Verteidigung oder dann auch wirklich 11 gegen 11, desto mehr hat der Trainer dann übernommen und Pep hat eigentlich dann beim Taktischen über viele Jahre eigentlich immer das komplett selbst auch gemacht.
Gibt es da eigentlich Prinzipien jetzt bei Pep, die dir direkt kommen, wenn wir so darüber sprechen, die er auf dem Trainingsplatz immer umgesetzt hat, beziehungsweise die er immer sehen wollte?
Ja, diese Ernsthaftigkeit, die ich erwähnt habe, aber auch diese kleinen Details in den richtigen Fuß zu spielen, den Ball oft, anstatt sich zu drehen, klatschen zu lassen und über den dritten Mann weiterzuspielen. Also das waren schon oft so Dinge, die das Spiel einfach auch beschleunigt haben. Und das merkst du dann eigentlich erst, wenn es dann wirklich so kommt. Und es gab so für mich auch gerade Positionen in diesem Zwischenraum zwischen Verteidigung und Mittelfeld, in dieser rechten, linke Zehen, die ich meistens gespielt habe, was halt auch für mich halt immer gefährlich, weil halt für mich um mich herum so viele Gegenspieler waren, dann auch mal sich aufzudrehen und dann quasi die letzte Linie zu attackieren, das zu merken, okay, wann kannst du das? So dieses Verständnis für Timing und Raum, das war schon etwas, worauf er immer sehr, sehr viel Wert gelegt hat.
Und war da auch dann Videoanalyse etwas, was dir dabei explizit geholfen hat? Oder war es dann wirklich schon diese Arbeit auf dem Platz zu merken, wo sind die Räume, das ist vielleicht jetzt der richtige Raum und so immer weiter sich zu verbessern?
Den Bereich? Mehr die Arbeit auf dem Platz, ehrlich gesagt. Also wirklich durch Wiederholungen, durch auch mal, klar, mal den Fehler zu machen, sich aufzudrehen, wenn dann mal ein Gegenspieler hinter dir ist und sich dir den Ball abnimmt. So dieses Gefühl dafür zu haben, das war deutlich besser im Training dann wirklich dann auf dem Platz umzusetzen als anhand von Videos. Die Videos waren dann halt eher so eine Belohnung im Nachhinein, wenn du es im Spiel dann wirklich gut umgesetzt hast, wenn dann das Video kam und du hast es gut gemacht, so zu verstehen, okay, das ist es.
Mhm, verstehe. Was mich da noch interessiert, auch so in der Unterscheidung zwischen Trainern, ist dann die Kabine vor dem Spiel. Es gibt ja da auch unterschiedliches Vorgehen, dass Cheftrainer, die Co-Trainer, aber auch Spieler Dinge sagen lassen. Hast du da für dich im Laufe der Zeit einen Ablauf gefunden, wo du sagst, der gefällt dir am besten? Also soll es zum Beispiel bei dir immer der Cheftrainer sein, der die Ansprache vor dem Spiel nochmal final hält?
Ich finde gar nicht, dass man immer was sagen muss, aus Cheftrainersicht. Ich finde, aber bei bestimmten Spielen musst du natürlich dann auch irgendwo einen Akzent setzen. Also vor allem, wenn du das Gefühl hast, vielleicht, dass deine Mannschaft so ein bisschen ruhig ist, dass es nicht so viel Ton gerade in der Kabine gibt. Ich meine, es hängt ja auch so ein bisschen immer von den Spielertypen ab, beziehungsweise manchmal auch einfach Tagesform. Ne? Manchmal ein Spieler auch einen besseren Tag, manchmal einen schlechteren Tag. Und manchmal ist er ein bisschen leiser, manchmal ist er ein bisschen lauter. Ich glaube, da zu erkennen, okay, wann muss ich was sagen und wann nicht, ist, glaube ich, auch wichtig. Bei uns war das unter Pep schon meistens so, dass er, glaube ich, in 80-90% der Fälle immer was gesagt hat, noch vor dem Spiel, so ein paar letzte Worte. Und manchmal einfach nur, wenn er das Gefühl hat, okay, meine Spieler sind da, die reden auch in der Kabine untereinander, jeder sagt irgendwas, die machen sich gegenseitig heiß, ich brauche da nicht viel mehr sagen, also ich sage nur viel Glück und dann geht raus.
Dennis, ich habe so viele Fragen noch auf Lager.
So viel Zeit haben wir heute nicht. Sowieso nicht, leider. Du siehst doch meine Zettel, den Tisch im Wald. Wenn ich jetzt überall einen Haken gemacht hätte.
Ja, da sind wir noch weit weg, was wir zum Beispiel jetzt noch nicht besprochen haben und ich würde es zumindest mal ganz kurz anteasern wollen, sind auch so diese magischen Spiele, die du auch erlebt hast, weil da stecken ja doch sicherlich, kann ich mir vorstellen, sehr viele Emotionen auch drin und Erinnerungen. Zum Beispiel finde ich einfach ein Spiel gegen Aston Villa, ja, dein Doppelpack, wo ihr 0-2 zurückliegt und dann das Ding zur Meisterschaft macht mit deinem Anteil der Tore, oder natürlich, klar, Champions League Triple auch besondere Spiele. Aber ich will sie eigentlich gar nicht aufzählen, sondern vielmehr würde uns interessieren, was sind denn eigentlich für dich so diese magischen Spiele gewesen und vielleicht auch, was bleibt dann genau bei dir im Kopf hängen?
Es bleibt immer schon relativ viel hängen, also auch so Gefühle bleiben irgendwo hängen, Emotionen. Also gerade das Aston Villa Spiel zum Beispiel, das du angesprochen hast, wo ich eingewechselt worden bin und dann noch zwei Tore geschossen habe, wo wir das Spiel 3-2 gedreht haben. Ich kann mich an den Tag schon noch relativ gut erinnern, weil ich war vor dem Spiel eigentlich ein bisschen sauer, ein bisschen angepisst, dass ich nicht gespielt habe, weil ich habe schon damit gerechnet eigentlich, dass ich spiele. Und dann gab es halt schon so diese Emotionen, so dieses ja, sauer sein, dieses Ärgerliche in mir gehabt. Und dann die ersten 60 Minuten von der Bank aus angesehen und natürlich mitgefiebert und dann eingewechselt worden am Ende, Gott sei Dank. Und dann direkt Gegentor kassiert nach 20 Sekunden oder so. Der lange Abschluss vom gegnerischen Torwart. Zweiter Ball und direkt Tor, 0-2. Dann denkst du natürlich schon, okay, jetzt wird's schwer. Und dann kurz durchgepustet, kurz durchgeatmet und dann voll drauf und dann das Spiel noch so 3-2 zu drehen. Ich meine, das sind natürlich Sachen, die erwartest du jetzt nicht, ne? Also das kommt halt so zustande, wie es am Ende zustande kommt, aber dass es dann vielleicht auch wieder mir passiert, finde ich jetzt auch vielleicht wieder nicht als Zufall, sondern eher auch als Belohnung von der Art und Weise, wie ich dann halt über ein Jahr lang mich auch innerhalb einer Mannschaft gebe und wie vielleicht dann auch irgendwann so das Karma halt einfach wieder zurückkommt und ich dann halt belohnt werde für meine Art und Weise, für meine positive Art und Weise, dass ich auch meinem Mitspielern, dem Verein alles gönne und dass ich an mir arbeite und dass ich mich nicht hängen lasse und dass ich vielleicht auch mal nicht stunk mache, wenn ich nicht spiele. Also ich glaube schon, dass man im Leben auch immer zurückbekommt, früher oder später, was man auch gibt. What goes around, comes around, sagt man ja auf Englisch ganz gerne. Also nach dem Motto lebe ich schon, ehrlich gesagt. Und bisher bestätigt mich das Leben auch so ein bisschen. Also immer nach so schwierigen Perioden, die ich hatte, nach schwierigen Momenten, habe ich mich immer auf die wichtigen Sachen fokussiert und irgendwie nicht versucht, jedem und allem die Schuld zu geben, sondern habe immer auf mich selbst geschaut und wurde dann halt irgendwann auch im Laufe der Reise immer auch belohnt. Und genauso werde ich weiterleben, weil ich, wie gesagt, wie anfangs gesagt, ich glaube schon, dass langfristiger Erfolg, diese langfristigen Glücksgefühle, zumindest für mich, können nur so zustande kommen.
Was ein Schlusswort, ne? Jetzt schweigst du, Anselm. Ist ein bisschen wie bei uns. Sind auch immer ganz nett zueinander und gucken, wie die nächste Aufnahme wird. Ja?
Jetzt wollte ich gerade sagen, jetzt übertreib's nicht. Ja? Haust du solche Sätze raus? Wirklich? Nein, Schmarrn, Dennis. Du weißt doch, wie gerne ich mit dir zusammenarbeite.
Ja, Dito, Ilkay, gerade weil du so reflektiert bist, möchte ich dir gerne die Frage stellen, der Trainer von morgen, der du vielleicht bist, mal gucken, der Trainer von morgen, womit muss der umgehen? Wenn wir mal so ein bisschen in die Glaskugel gucken, all die Veränderungen, die sich ja immer geben im Fußball, sagst du, ey, da siehst du irgendwas kommen, was vielleicht ein großer Switch für dich ist, oder sagst du, ey, erstmal bleibt es so, wie es ist?
Für mich ist das Krasseste momentan Social Media. Also mittlerweile haben ja auch ganz viele Trainer ihre eigenen Accounts, beziehungsweise selbst wenn sie keine öffentlichen haben, haben sie private, wo sie auch viel, viel lesen. Der ein oder andere, also ich kenne das auch von Spielern, der ein oder andere mag behaupten, dass er nicht viel liest, tut es aber doch insgeheim. Und am Ende des Tages, da bin ich auch so ehrlich, wenn ich Sachen lese, das trifft mich auch. Also von 100 positiven Kommentaren kann einer kommen, der nicht so positiv ist und man macht sich Gedanken darüber und man hinterfragt sich vielleicht selbst. Und den Fehler sollte man meiner Meinung nach nicht machen. Also man sollte schon wissen, okay, was ist eigentlich mein Auftrag innerhalb der Mannschaft? Was muss ich leisten? Was erwartet man von mir? Was erwarten meine Mitspieler, meine Trainer von mir? Und als Spieler habe ich mich immer daran gemessen. Und ich finde, der Trainer von morgen, weil jetzt gibt's ja immer millionenfach Trainer auch online, die einem da hineinreden wollen, sollte schon sich treu bleiben und seinen eigenen Weg gehen und sich auch nicht davon von Rückschlägen dann auch beeinflussen lassen.
Ilkay, ganz zum Ende des Gesprächs wollen wir versuchen, das nochmal Revue passieren zu lassen. Und das gebührt natürlich dir, diese herausfordernde Frage, Antwort. Was sind für dich so die Tipps, die Takeaways für die Trainer und Trainerinnen da draußen jetzt auch mit dem Gespräch, das wir geführt haben, mit den Erfahrungen, die du gemacht hast, um sich im Profifußball als Cheftrainer gut aufzustellen?
Ich meine, ich bin natürlich noch Spieler. Ich kann nur aus meiner Spielersicht momentan das noch wiedergeben. Aber am Ende sollte ein Cheftrainer immer in der Lage sein, seinem Mitspieler in die Augen zu schauen und auch offen und ehrlich seine Meinung zu geben. Also er sollte keine Angst davor haben. Er sollte sich, wie gesagt, von diesen äußerlichen Umständen nicht beeinflussen lassen. Das habe ich auch schon das eine oder andere Mal mitbekommen, dass versucht haben, auch teilweise Spieler einem Trainer einzureden. Ich finde, ein guter Trainer sollte seine eigene Idee haben, egal ob sie komplex ist oder auch einfach ist. Also es gibt auch extrem simple Ideen und wo du vielleicht dann auch trotzdem mehr Verantwortung dein Spiel auf den Platz gibst, aber simple Ideen werden von Spielern auch extrem gut angenommen. Am Ende willst du als Spieler das Gefühl haben, okay, der Trainer hat eine Idee und ich setze sie um. Das, mein Job ist es, sie umzusetzen. Und sich da wirklich nicht reinnehmen lassen, auch von uns Spielern. Weil selbst ich habe es wahrscheinlich auch schon gemacht, dass ich vielleicht dann halt auch mal über eine Sache anders gedacht habe als der Trainer und so meinen Unmut so ein bisschen darüber aufkommen lassen habe. Aber eigentlich ist es falsch. Eigentlich müssen wir am Ende des Tages wie Spieler dem Trainer folgen, egal ob wir damit übereinstimmen, was er vorhat oder nicht. Und bestmöglichst versuchen, das umzusetzen und einfach zu seiner Linie treu bleiben und überzeugend auch gegenüber seinen Spielern dann auch agieren.
Optimales Bild, Anselm, ne? Emotionskontrolle kam mir da so gerade in den Kopf. Manchmal, glaube ich, können wir uns nicht dagegen wehren, dass wir Dinge gut oder nicht gut finden. Aber was ich auch bemerkenswert finde daran, Ilka, ist, nicht zu kurzfristig zu denken, sondern tatsächlich langfristig. Eine Karriere kann lang sein und daraufhin tatsächlich seine Werte auch zu behalten und denen nachzugehen. Und du weißt, Anselm, jetzt ist immer wieder der Punkt, wo ich dich frage, ob du da noch was hinzuzufügen hast.
Ich möchte da nichts verändern an der Aussage, sondern heute möchte ich tatsächlich noch was anderes hinzufügen, über das wir heute noch gar nicht gesprochen haben, aber das mir in Vorbereitung auf das Gespräch mit Ilkay aufgefallen ist. Du hattest auch mal über das Thema der Identität gesprochen, dass es gar nicht so einfach ist, bei sich zu bleiben, bei all diesen Einflüssen, die man von außen hat. Und das ist etwas, was uns immer wieder begegnet mit Spielern, mit Verantwortlichen im Profifußball. Diese große Aufmerksamkeit, auch durch Social Media. Viele Menschen haben Meinungen, ja, auch unter der Gürtellinie. Und ich denke, was einfach wichtig ist, egal ob für Spieler als auch für Verantwortliche, Trainer, Sportdirektoren, wer auch immer, ist auch neben dem Fußball irgendwo zu wissen, wer bin ich denn? Denn es gibt ja immer Phasen, wo man den Fußball aufgrund von Verletzungen oder aufgrund von einer Entlassung, ja, nicht mehr hat, zumindest nicht direkt. Und in der heutigen Zeit, wo der mentale Druck eher zunimmt als abnimmt, glaube ich, ist es essentiell, sich mit dieser Fragestellung auch zu beschäftigen. Wer bin ich außerhalb des Fußballs? Das würde ich so gerne noch ergänzen.
Ja, schön, oder? Hast du gemacht? Ist ja. Gut?
Gut, sehr gut.
Jetzt sind Ilka und ich sprachlos.
Ja, das war der Plan. Ja?
Guter Plan. Ihr zwei, vielen Dank euch für das Gespräch, für die Impulse, für die Hörerinnen und Hörer da draußen. Denkwürdig, finde ich. Hat mir echt Spaß gemacht mit euch beiden. Ilka, vielen Dank für deine Ehrlichkeit, für deine Offenheit. Und da war extrem viel drin. Anselm, vielen Dank dir. Natürlich auch für deine Impulse. Und der ganz subtil möchte ich das anteasern, Anselm. Es ist die letzte Folge der zweiten Staffel. Aber, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns wieder.
Trainerkompetenzen im Profifußball. Eine Podcast-Serie der DFB-Akademie.